Davids Bußpsalm. Er hat ja 7 Bußpsalmen im großen Buch der Psalmen, im Gesangbuch des Alten Testaments. Aber wir nehmen einen, und zwar den Psalm 51. Das ist der 4. Bußpsalm. Dieser Psalm gehört mit zur Lebensbeichte, die David ablegt, mit der wir uns bis heute beschäftigen können und 2000 Jahre oder noch älter Geschichte, Heilsgeschichte, mitsamt dem, was an Unheil auch damit verbunden ist, hat uns immer wieder das nahegelegt, dass wir diese Lebensbeichte dieses Königs uns vor Augen führen können. Das ist es. David hat sich nicht gescheut, das so offen darzulegen. Ja, aber ist es ein Thema für uns? Davids Bußpsalm? Können wir nicht fragen, ist es vielleicht alttestamentlich und deshalb für uns heute überholt? Wir haben es auch mit Christus zu tun und wir sind vollkommen in ihm. Buße? Ist es noch ein Thema für Gläubige? Wisst ihr, ich stelle die Frage nicht theoretisch. Erst heute Nachmittag haben wir ein Gespräch gehabt, wo jemand fast Redeverbot bekommen hat, als der Betreffende in einer Bibelstunde das Thema Sünde angeschnitten hat. Ja, wirklich. Damit haben Gläubige nichts mehr zu tun. Ist erledigt. Ja, können wir so sagen. Buße, ein Thema für uns erledigt, können wir jetzt zumachen und sagen, gehen wir heim. Also, ich meine auf unsere Zimmer. Oder was? Dass wir es im Programm haben, zeigt ja an, dass es nicht erledigt ist. Oder dass mindestens ich der Meinung bin, es ist nicht erledigt. Und ich halte es für einen Irrweg, zu behaupten, Gläubige hätten keine Buße mehr zu tun. Oder gar, wenn man es streng, fast spitzfindig bringen will, dann zu sagen, ja, findet sich denn überhaupt in den Paulusbriefen der Begriff Buße? Dass man sagt, nun ja, vielleicht die Evangelien, gut, ja, Jesus hat ja wie der Täufer angefangen, mit dem Ruf, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber das war ja auf dem Boden Israels. Wir haben einen anderen Boden, eine andere Plattform. Und uns ist sozusagen der Paulus als Lehre gegeben und er spricht angeblich nicht von Buße. Ja, stimmt das? Nicht. Ich meine auch nicht, dass das etwa stimmt. Wir haben uns und wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ihr Lieben, wir sollten uns das schon vergegenwärtigen. Wir wachsen, auch wenn wir im Glauben erwachsen werden oder Schritt für Schritt hoffentlich weiterkommen. Wir wachsen über diese Thematik nicht hinaus. Bilden wir uns ja das nicht ein. Oder dass wir sagen könnten, Sünde ist für uns kein Thema mehr. Dass wir uns von der Sünde distanzieren sollen. Dass wir das Fleisch ablegen sollen. Da bin ich ja jetzt schon bei Paulus. Das ist doch ganz klar. Aber dann sagen zu wollen, nein, also, und dann kommen die sieghaften Aussagen des Paulus, ja, vollkommen in ihm und all das, was in diese Richtung geht. Das darf man nicht so deuten, als ob wir schon die Perfekten wären. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Phasen gegeben. Da hat man sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Natürlich auch gestritten. Und da gab es für und wider. Und die Frage nach der Vollkommenheit eines Christen und eines christlichen Lebens war immer wieder ein Thema. Wir dürfen das nicht einfach bloß so unter den Tisch kehren. Absolut nicht. Aber wir müssen dabei biblisch nüchtern bleiben. Nicht wahr, als die sogenannte Heiligungsbewegung in die Pfingstbewegung einmündete, das war Ausgang des vorvorigen Jahrhunderts und Eingang des letzten Jahrhunderts, 1900, da hat es Verkündiger gegeben. Bitte, das kam dann von den Kanzeln, die behauptet haben, sie hätten jetzt schon 4 Wochen oder 2 Monate oder ein halbes Jahr oder was weiß ich, je nachdem, ihren alten Adam nicht mehr gesehen. Also die haben quasi sich selber als Beispiel der Vollkommenheit präsentiert, worauf dann einer der Zuhörer zu seinem Nebensitzer gesagt hat, da müssen wir mal jetzt seine Frau fragen. Bitte? Hat er das gesagt?
Ja, das musst du gesagt
haben. Aber Pastor Paul, ja, er war ja mit einer Zentralfigur in der Pfingstbewegung oder zunächst in der Heiligungsbewegung. Heiligung ist ja ein biblisches Thema, aber dann ist es übergeschwappt und hat das Ganze eingemündet eben in solche Extremhaltungen und Aussagen. Aber Pastor Paul allein war es nicht, das haben andere ihm, soll ich sagen, nachgesagt. Ist gefährlich. Natürlich kann man sich da auch auf Bibelstellen berufen. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wo steht denn das? In Davids Bußpfand sicher nicht. Das steht im ersten Johannesbrief. Also wir können solche scheinbar einseitigen und ich möchte auch sagen widersprüchlichen Aussagen da und dort finden. Aber das gehört nun einfach zu einem nüchternen Bibellesen, das richtig einzuordnen. Derselbe Johannes im selben Brief, der den Satz schreibt, wer in ihm bleibt, sündigt nicht, der schreibt dann ein paar Verse vorher, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Also jetzt darf ich doch nicht dieses eine Wort, diesen einen Satz, der sowieso missverstanden ist, wenn man das auf Perfektion deutet. Sagt, ja, der schafft's. Da missverstehe ich dieses Wort.
Wer sagt, dass er ohne Sünde sei, ist ein Lügner, sagt auch der Johannes.
Auch der Johannes, eben. Wisst ihr, das gehört zu, ich sage es nochmal, zur biblischen Nüchternheit. Wie wichtig ist das, gerade auch in unseren Tagen. Also wir haben dieses Thema im Programm mit Recht, würde ich sagen. Und der Paulus. Untersuchen wir einmal seine Briefe. Er hat ein anderes Wort für Buße verwendet, nämlich das Wort Selbstgericht. Wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Das ist nichts anderes als ein Hinweis auf die Bußhaltung der Gläubigen. Steht im Korintherbrief. Das Wort Selbstgericht ist nur ein anderes Wort für Buße. Und die Worte, die gerade bei ihm zu finden sind, ablegen, das Alte und das Neue anziehen und so weiter, das hängt alles mit Buße zusammen. Buße als unsere Antwort auf das, was Gott von uns erwartet. Es gibt kein Glaubenswachstum, kein Vorankommen auf dem Glaubensweg ohne Buße. Aber Buße jetzt nicht im Sinne von Bußleistung. Von Bußgeld zahlen, von Bußübungen machen, von Kasteiungen und von allem Möglichen und zwei Vater unser beten. Nicht wahr? Das ist ja eine Art von Bußpraxis. Das kennen wir ja. Das wird da sogar angegeben. Nicht in dem Sinn. Das ist es nämlich nicht. Das ist auch nicht biblisch. Da möchte ich nämlich mit einer Bußleistung das Manko ausgleichen. Und da sagt Gott von vornherein, das kannst du doch gar nicht. Das bringst du gar nicht fertig. Du kannst 100 Mal heute die Wahrheit sagen. Wenn du gestern gelogen hast, wird diese Lüge von gestern dadurch nicht ausgeglichen. Das geht doch gar nicht. Da muss eine ganz andere Instanz dafür aufkommen. Buße ist nicht Bußleistung, sondern Buße ist schlicht und einfach Umsinnung. So, jetzt untersuchen wir einmal den Psalm 51, den Bußpsalm des David. Kennt ihr den Satz? Sündigen wie David können viele, aber Buße tun wie David? Hören wir einmal diesen Psalm. Ein Psalm Davids vorzusingen. Nun wird angegeben, der Anlass, wie David solche Worte gefunden hat. David war ein Dichter und ein Sänger und Komponist, der hat was drauf gehabt Und er hat sich nicht gescheut, dieses sein persönliches Erleben, seinen Fall, sein Fallen in diese Form zu bringen. Um damit auch seinem ganzen Volk, der ganzen Gemeinde, der ganzen Gottesgemeinde bis heute zu demonstrieren, was Sündigen heißt, was Sündigen bedeutet und was Umsinnung heißt. Bitteschön, wir dürfen nicht denken, das was, weil es im Alten Testament ist, das was David uns hier in seinem Bußpsalm zu sagen hat, das ist für uns, ich sage es nochmal so, überholt, weil wir ja im Neuen Testament leben. Weil wir ja die Erlösungstat Jesu Christi kennen. Dieser Psalm kommt in seiner Tiefenschau ganz dicht an das neutestamentliche Evangelium heran. Gerade der Psalm 51. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Das ist die Zweckangabe. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Ist auch so ein Satz. Denk mal, David, komm. Uriah, Bathseba, dein Volk. Das ist doch alles mit einbezogen. Deine eigenen Leute, du hast doch nicht allein an Gott gesündigt. Komme ich nachher drauf. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Wenn du Gericht übst, dann ist keiner da, bringt auch der Teufel nicht fertig, dir irgendwo einen dunklen Punkt nachzuweisen oder irgendwie hast du da was gedreht, auf dass du rein dastehst in deinen Worten, wenn du richtest. Wird da von Paulus im Römerbrief zitiert, gerade dieser Satz. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Hat sich körperlich ausgewirkt. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Sagt einer im alten Bund, bitte. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Wir mussten während der Zeit unserer Ausbildung in unserem Seminar in Frankfurt, war das damals, in dem Fach Wesley predigten. Wesley gilt ja als der Begründer der Methodistenkirche. Wir mussten in dem Fach Wesley predigen, auch uns mit der Predigt beschäftigen, die Wesley gehalten hat unter dem Thema, nun hört und staunt, die Buße der Gläubigen. Der Gläubigen. Also bitte das nicht als ein Thema für die Ungläubigen. Ja, die müssen natürlich und die müssen umkehren und Bekehrung und da ist Umsinnung an Platz, klar. Oder vielleicht noch gerade die Anfänger. Nein, die Buße der Gläubigen. Glauben kann gar nicht lebendig bleiben ohne Bußhaltung. Man kann auch sagen, lebendiger Glaube setzt eine Dauerbuße voraus. Aber nur recht verstanden natürlich. Wir müssen das auch nachher, wenn wir an den Punkt kommen, ich hoffe, wir kommen dahin, wo der David vom geängsteten Geist und zerschlagenen Herzen spricht, wir müssen das nur richtig einordnen. Es ist kein Kriechertum. Es ist Dauerbuße. Ich habe drei Punkte. Ich werde da ganz bestimmt nicht alle Seiten in diesem Psalm jetzt ausschöpfen können. Aber ein bisschen bündeln. Das Erste, was uns dieser Psalm zeigt, ist eine tiefe Sündenerkenntnis. Und das ist gerade für den alten Bund etwas, ich kann nicht sagen Großartiges, das Wort passt hier nicht, aber etwas Überraschendes. Dass eine solch tiefe Sündenerkenntnis ein Mensch, hier der David, haben konnte. Auf dem Boden des Alten Testamentes. Die Geschichte ist uns ja bekannt, nicht wahr? David bleibt zu Hause, obwohl er als Kriegsherr ja immer wieder hervorgehoben wurde. Was weiß ich, ist er schon in einem Alter, wo er lieber die anderen kämpfen lässt. Auf jeden Fall ist er erst am Abend von seinem Lager aufgestanden, sieht die Batseba, holt sie zu sich und treibt Ehebruch. Das wird er gesagt, nachdem er zu Batseba eingegangen war. Da kommt nach einigem Hin und Her, lässt er dann einen Brief schreiben, der Uriah wird, der Mann der Batseba wird zurückbestellt. Der will er ja vertuschen, nicht, dass das Kind, das eventuell entsteht oder entstanden ist, gar nicht von David ist, sondern von dem Mann, der ja dann zu seiner Batseba berufen wurde. Das war so ein Trick. Und der Uriah, als tapferer Soldat, der geht eben nicht zu seiner Frau, obwohl er Heimaturlaub bekommen hat. Auf jeden Fall klappt das nicht. Und dann ordnet schließlich David an. Man muss einmal diese Kettenreaktion sich vorstellen. Dann ordnet David an, per Brief, dass der oberste Kriegsherr, der also draußen kämpft, den Kopf hinhält, während David zu Hause bleibt, dass der den Uriah ganz vorne hinstellt in die Kampfesfront, mit der Absicht, der soll fallen, der soll getötet werden. Muss man sich mal vorstellen. Ich sage, wie aus einer Sünde eine andere herauswächst. Da wird der Prophet Nathan von Gott berufen, zu David zu gehen und ihm zu sagen, er hat gesündigt. Wird aufgedeckt. Der Prophet Nathan macht das, soll ich mal sagen, vorsichtig, seelsorgerlich weise. Er schildert eine Geschichte. Und der David, der ist bis zu dem Zeitpunkt noch irgendwie blockiert. Der merkt gar nicht, dass mit der Geschichte letztlich er gemeint ist und getroffen wird. Und der David, der eifert sich, nicht wahr, die Geschichte mit dem Schaf, als ein anderer einem Armen weggenommen hat und so weiter, und eifert sich, also da muss Gerechtigkeit her. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und seit an der Stelle zeigt sich, soll ich jetzt sagen, die Größe Davids? Fast nicht. Die Demut Davids, die Bereitschaft Davids, das Wort Gottes höher zu achten als die Macht, die er als König hat. Der hätte doch mit einem Satz an der Stelle sagen können, raus. Der hätte mit einem Wort sagen können, einem seiner Leibmächter, schlag dem Nathan den Kopf ab. Die Macht hat er doch. Dann wäre zu allem, was er bisher angerichtet hat, noch mehr dazugekommen. David hat als König gesündigt und er hat an der Stelle angefangen, als König Buße zu tun. Er hat nicht gesagt, das kann ich mir doch leisten. sollten sich heute manche Regierungsvertreter als Beispiel nehmen. Da gibt es nicht wenige, die meisten, sie könnten sich alles Mögliche und Unmögliche leisten. Wir sind weit gesunken. David hat sich auch nicht versteckt hinter einem Satz, der auch so beliebt ist. Wir sind allzumal Sünder. Und in der Gesellschaft kann man sich ja einigermaßen noch gut zurechtfinden. Wir sind ja allzumal Sünder. David hat sich durch das Prophetenwort des Nathan, das war ein Wort Gottes, das war der Blitzeinschlag von Gott her gewirkt in seinem Leben. Er hat sich vor Gott gestellt gesehen und das sagt er hier nun, ich erkenne meine Missetat. Nichts von Ausflüchten, nichts von Entschuldigungen, von Zusatzerklärungen oder sonst irgendetwas. Ich erkenne meine Missetat. Es gibt in meinem Leben einen Punkt, das war in der 5. Volksschulklasse, habe ich nicht vergessen. Wie alt ist man in der 5. Volksschulklasse? Mit 6 kam ich rein, war ich 10, 11, ja, also. Da hat sich der Lehrer einmal in die Bank gesetzt. Wir hatten wohl Schönschreiben oder sowas. Das gab es damals noch. Und was weiß ich, meine Finger waren ungelenk oder ich habe geschlampert. Also ich kann es im Einzelnen nicht mehr erklären. Auf jeden Fall hat der Lehrer dann reingeschaut und hat da meine Kriegra-Kraxeldinger da im Heft gesehen und hat gesagt, ich soll doch in die Linien schreiben. Und ich weiß nicht, ich kann es bis heute auch nicht erklären, dass mich damals der Haber gestochen hat. Ich habe dann einfach gesagt, das machen die anderen doch auch. Das wusste ich aber gar nicht. Ich wollte mich einfach wehren, ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen. Blöd und dumm. Wie kommt man bloß dazu, an einer Stelle, wo der Lehrer berechtigt Kritik übt, denn da waren die Schleifen drüber und drunter und so weiter, es war einfach nichts. Zu sagen aber die anderen. Die anderen. Weiß ich nicht mehr. Ja, doch, halt, ich weiß noch. Doch. Fällt mir jetzt ein. Der hat gesagt, Leier, das hätte ich von dir nicht gedacht. Na, so Sachen bleiben hängen. Ich sage, man kann mit dieser Methode, es ist ja doch wirklich so ein ganz dummer Trick, man kann mit dieser Methode versuchen, sich irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, obwohl man der Betroffene ist und der Getroffene. David erkennt seine Sünde als Sünde gegen Gott. Und da müssen wir jetzt ganz gut aufpassen. Seine Sünde. Aus dieser seine Sünde sind Sünden herausgeboren worden und nicht wenige. Dass er hier seine Sünde, nämlich die Grundverdorbenheit, dieses, nicht wahr, innerlich von Gott losgelöst sein, dieses nicht mit Gott übereinstimmend sein, dass er das erkennt, das ist in den Sätzen drin. Siehe, ich bin als Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Da ist nicht der Geschlechtsakt als sündig bezeichnet übrigens. Wer das hier herauslesen will, der liegt wieder schief. Das will die Bibel gar nicht sagen. Auch David hier nicht. Sondern er will sagen, ich bin eigentlich von Grund an, von Anfang an in dieser Grundverdorbenheit drin. Das will er sagen. Das ist eine Tiefenschau sondergleichen. Da kann man fragen, wie kommt der David dahin einen solchen Blick zu bekommen für den innersten Kern seines verdorbenen Wesens. Geschwister, das kann man selber nicht machen. Sünde ist mehr als Sünden. Die Sünden entstehen, weil wir Sünder sind. nicht wir sind Sünder, weil wir sündigen, sondern umgekehrt ist. Das heißt, die Ursache ist unsere Grundverdorbenheit. Das Ausbrechen aus der Ordnung Gottes, die Missachtung des Willens Gottes. David hat sich an dieser Stelle vor die höchste Instanz gestellt gesehen, nämlich vor seinen Gott, mit dem er ja genug Erfahrungen gesammelt hat bisher. David hat Umgang gehabt mit Gott, er hat Gott kennengelernt, seinen Herrn, Psalm 23 und all das andere. Gott war mit ihm. Das hat ja übrigens der Nathan dem David gesagt, erinnerst du dich nicht, Gott hat dich von der Schafherde her weggeholt. Vergiss doch das nicht. Er erkennt seine Sünde als Sünde gegen Gott. Natürlich wollte David nicht sagen mit diesem Satz, das wäre auch wieder so eine Falschauslegung. Das mit der Bathseba und mit Moria und so weiter, das kümmert mich nicht. Das habe ich mir als König sozusagen, habe ich Machtbefugnisse, habe ich mir leisten können. Aber mit dem Gott, da ist schließlich nicht so gut Kirschen essen, da muss man anders operieren. Das wollte er absolut nicht sagen. Sozusagen sein Vergehen gegen Menschen, gegen sein eigenes Volk, gegen seine eigene Familie verharmlosen. Er hatte dafür nachher auch Prügel bezogen, David. Bis hin zum Simei, der ihm geflucht hat. Buße wird dort, also Umsinnung jetzt, wird dort echt, wo man sich vor die höchste Instanz gestellt sieht. An dir allein habe ich gesündigt. Vor Gott sind wir die Verlorenen, Verdorbenen, Abgründe. Was bin ich, was es mich betrifft? Da Woltersdorf sagt es, oder Spida, oder was in der Richtung. Ein Abgrund voller Sündengift. David hat einen Blick getan in sein Innerstes. Dafür hat ihm zweifellos Gott die Augen geöffnet. Er war bereit, durch das Wort des Nathan sich treffen zu lassen und hat das erkannt. Man hat in der Kirchengeschichte auch aufgrund einer solchen Aussage, sieh, ich bin als Sünder geboren, nicht wahr, den Begriff Erbsünde geprägt. Das heißt, das sind wir von Haus aus. Das ist unsere eigentliche Natur, gefallen von A bis Z. Wer eine solche Tiefenschau hat, man kann sagen, tiefe Sündenerkenntnis hat, der macht keinen Versuch mehr, sich an irgendeiner Stelle selber zu entschuldigen. Wir müssen einmal jetzt diese Formulierung gut uns einprägen oder hören. Selber entschuldigen. Als ob wir das könnten. Auch der Satz, ich entschuldige mich bei dir oder bei jenem, was ja durchaus notwendig ist und angebracht ist in ganz bestimmten Fällen, ist ja eigentlich nicht zutreffend. Denn entschuldigen kann ich mich ja nicht, das muss doch der andere tun. Die Entschuldigung, die ich brauche, oder die Entschuldung, muss doch die höchste Instanz letztlich leisten. Aber da haben wir Techniken entwickelt. Was hätte ich gesagt, die schreien gen Himmel. Nicht, wenn da ein Alkoholiker sich in die Behandlung beim Psychiater begibt und der Psychiater nun keine biblischen Grundlagen kennt, dann fängt er an, in seiner Seele herumzuforschen und seine Vergangenheit auszufragen und entdeckt dann, wenn er genug Sitzungen hinter sich gebracht hat, der Betreffende, dann entdeckt dann der Psychiater, also jetzt karikiere ich ein bisschen, entdeckt er, dass dem jetzigen Alkoholiker, zu dem er geworden ist, so in seiner Kindheit irgendeinmal vom Großvater her etwas passiert ist, dass der Großvater ihm eine Ohrfeige gegeben hat, weil er sich nicht richtig verhalten hat. Und das ist jetzt die Ursache, dass der Betreffende, ja, ihr nickt, gell, das stimmt doch, was ich da sage. Solche Sachen passieren. Also, dass der Betreffende jetzt inzwischen zum Alkoholiker geworden ist. Also folglich ist der Großvater schuld von Anno dazumal, der die Ohrfeige unberechtigterweise gegeben hat. Und das wird wissenschaftlich begründet. Wir laufen mit allen Regeln unserer menschlichen Kunst. Und das ist eine Kunst. Es gibt noch genug andere. An gegen den Satz, gegen das Urteil Gottes, das er gleich auf den ersten Blättern der Bibel getroffen hat, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Dagegen laufen wir Sturm mit allen Regeln menschlicher Kunst bis heute. Das ist schlimm. Denn auf dem Weg kommen wir nicht weiter. Da produzieren wir dann den Glauben an das Menschenmögliche. Da wird dann gesagt, ja, du musst dir selber vergeben. Oder dann wird Schuld, das hat uns mal ein Psychologe in einem Vortrag gesagt, da wird dann Schuld zerredet. Das heißt, was heißt zerreden? Das wird dann sozusagen nivelliert, indem man mit anderen vergleicht. Schau her, das, was du gemacht hast, das hat der und jener und dies und das und das ist alles nicht so schlimm und im Vergleich zu dem und so. Das ist zerreden. Wer hilft denn das? Tiefe Sündenerkenntnis, so wie der David sie hier vorlegt in seinem Psalm 51, kann nur zu einem führen, nämlich zu der Bitte um Gnade oder Begnadigung. Es gibt keinen anderen Weg. Die Sache mit dem Urteil, dass Gott spricht, Dichten und Trachten böse von Jugend auf, war ja nach der Sintflut. Das hat in dem Satz hier seinen Niederschlag gefunden, in Vers 6, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten. Wer soll Recht behalten? Gott soll Recht behalten. Seht, das gehört zur Buße. Das gehört jetzt paulinisch ausgedrückt zum Selbstgericht. Dass wir Gott Recht geben in diesem seinem Wort, oder sage ich jetzt seinem Urteil. Wir geben Gott Recht. Wir sagen, ja, du hast Recht, wenn du uns so verurteilst. Wenn du das sagst, böse von Jugend auf. Das stimmt, das ist in Ordnung. Und da willige ich ein, das lasse ich stehen. Da versuche ich nicht Tricks und dies und jenes und das alles einzuebnen und zu verkleinern oder was. Jawohl, das stimmt. Johannes, du hast mit Recht darauf hingewiesen. Wir machen Gott zum Lügner. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. So scharf drückt es Johannes aus. Und wir machen deshalb Gott zum Lügner, weil er eben dieses Urteil gleich am Anfang der Bibel so gesprochen hat. Und wollen wir das in Zweifel ziehen, sagen, stimmt doch nicht, übertrieben oder was auch immer. Oder damals, die waren es, nicht wahr? Die sind ja auch in der Sintflut umgekommen, die haben es verdient. Aber wir heute, Fortschritt, ja und alles. Heute ist es ganz anders. Und heute gelten andere Maßstäbe. Tiefe Sündenerkenntnis kann nur zur Bitte um Gnade führen. So, jetzt bringe ich eine neutestamentliche Parallele. Ich denke, unter uns allen ist es ein Konsens, nehme ich an einigermaßen, dass Römer 7 vor Römer 8 kommt. Ist ja klar. Dass Römer 7 eine Tiefenschau dieser Sündenverderbnis jetzt auf neutestamentlichen Boden aufzeigt, ähnlich wie Psalm 51. Der Paulus kommt in Römer 7 zu Aussagen, da muss man denken, Paulus, also sage mal, du hast ja recht, es stimmt. Das Gute, das ich eigentlich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was ist denn das für ein Ding in mir? Zu einer solchen Sicht kommt man nicht einfach bloß durch Psychologie oder was. Auch nicht Tiefenpsychologie, die können manches tun und manches leisten, ganz sicher. Aber das allein reicht doch nicht. Wisst ihr, wie der Psalm, der Römer 7, dieses Kapitel endet? Nicht anders wie bei David hier im Psalm 51. Ich, elender Mensch, wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes. Und dann kommt eigentlich die Bitte um Gnade. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Sozusagen mit einem Ruck wird das Blatt herumgedreht. Bitte um Gnade ist mein zweiter Punkt. Also tiefe Sündenerkenntnis und jetzt die Bitte um Gnade. Hinblicken zu dem, der über Leben und Tod entscheidet. Das heißt, vor die höchste Instanz sich gestellt sehen. Da wird ein Satz gebraucht, der uns vielleicht gar nicht so zunächst einleuchtet. Da heißt es, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Das hat Parallelen im dritten Mosebuch, im zweiten Mosebuch. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 12, da wird Hyssop erwähnt. Übrigens, in meiner Bibel ist Hyssop erklärt. Ein Strauch, dessen Büschel bei der kultischen Reinigung zur Besprengung gebraucht wurden. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Hyssopkraut, das auch beim Passafest, davon berichtet ja dieses 12. Kapitel im 2. Mosebuch, das auch beim Passafest verwendet wird, nicht um den echten Hyssop, der in Palästina nicht vorkommt, sondern um Majoran. Meint er, der Hyssop, der aus der Mauer wächst, könnte ja Majoran sein. Auf jeden Fall geht es um ein Büschel, das zur Besprengung, das in Blut getaucht wird und dann zur Reinigungsbesprengung. Das war ein vorgeschriebener Ritus, den Gott durch Mose hat anordnen lassen. Es geht also schon um das Thema Reinigung. Also wir dürfen den Begriff Hyssop hier nicht so als Fremdbegriff ansetzen und denken, ja, was soll denn das an dieser Stelle? Dem David geht es hier wirklich ganz konsequent, auch jetzt in der alttestamentlichen Linie, die von Gott angeordnet ist, wenn ein Reinigungsvorgang stattfinden soll, geht es ihm darum, bitteschön, tue du das jetzt an mir, was der Mose und die Priester nach dem Mose immer wieder in so und so vielen Fällen getan haben. Wenn zum Beispiel ein Aussätziger geheilt wurde, musste er vom Priester für rein erklärt werden und er wurde mit einem Hyssop-Büschel besprengt. Warum ist Blut nötig? Warum ist von Anfang an das Passahlamm eingesetzt worden? Als die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten geschah, von Anfang an musste Blut eingesetzt werden. Aber bitte, von Anfang an hat Gott den Stellvertretungsgedanken auch eingeführt. Denn nicht die schuldig gewordenen Menschen mussten sterben, sondern das Lamm. Das steckt alles voller Symbolik bereits ins Neue Testament hinein. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. So hat der Täufer auf Jesus hingewiesen. Aber warum Blut? Sündigen ist bei Gott so schwerwiegend, dass immer der Tod damit verbunden ist. Der Tod ist der Sünde Sold. Und wenn hier Vergebung stattfinden soll, wenn also Sünde aus der Welt geschaffen werden soll, steht Leben für Leben. Und darum muss, wenn uns vergeben wird, wenn wir durch Vergebung Leben empfangen sollen, muss ein Tod geschehen. Und Gott hat es in seiner Güte so angeordnet, ein stellvertretender Tod. Im alten Bund waren es die vielen, vielen, vielen Passahlämmer, die im Volk Israel ja diesen Erziehungscharakter hatten, dass sie dann begreifen sollten, wenn das Lamm Gottes kommt, dass der es tatsächlich ist. Das haben nur ein paar begriffen. Gott wollte den Stellvertretungsgedanken in sein Volk hinein erziehen. Nur wenn etwas anderes und ein anderer für mich stirbt, kann Gott rechtmäßig Sünde tilgen, sprich vergeben, auslöschen, für nicht mehr wirksam erklären. Deshalb kann ein Mensch, der schuldig geworden ist, und es gibt keinen, der nicht schuldig wird, nur vor Gott sauber werden durch Jesus, weil nur er das stellvertretende Opfer gebracht hat. Und das Wunder aller Wunder ist, dass Gott einen Menschen, der die Tat, die stellvertretende Erlösungstat Jesu am Kreuz geschehen, für sich selber persönlich im Glauben annimmt, dass dann das Wunder aller Wunder geschieht, dass Gott uns um Jesu Willen anzieht, als ob wir nie gesündigt hätten. Kann man ja gar nicht ausdenken, sowas. Sagt dann Paulus, gerecht. Nun wird ein Sinn gerecht geworden. Um unsere Sünden willen dahingegeben, um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt. Sünde wegdenken. Sünde sich selber vergeben. Sünde verharmlosen. Das ist nicht der Weg. Ich habe, ist noch nicht lange her, das ist ganz neu auf dem Markt, ist noch ganz warm von der Druckerpresse. Ich soll dieses Buch lesen und besprechen, da eine Rezension schreiben. Ich habe das noch nicht gelesen, aber da habe ich beim Überfliegen ein paar Sätze gefunden, die, muss sagen, die treffen's. Da heißt es am Schluss, der behandelt da verschiedene Einwände und Fragen. Das Buch heißt Vergeben befreit. Wenn ich mir selbst nicht vergeben kann, was dann? Das hört man ja da und dort. Das wird auch von manchen geraten, zum Teil auch da und dort in der Seelsorge. Ja, sie müssen sich auch selber vergeben können. Ich stelle fest, schreibt er, dass einige Autoren behaupten, es sei notwendig, dass Menschen sich auch selbst vergeben. Nirgendwo in der Bibel kann ich einen Beleg für diese Ansicht finden. Mir sind schon viele Menschen begegnet, die behauptet haben, dass sie sich selbst nicht vergeben können. Aber bei näherer Betrachtung hat sich meistens herausgestellt, dass es sich um eine Äußerung sündigen Hochmuts handelte, oft noch verschlimmert durch eine philosophische Vergötzung des Selbstwerts. Das ist schon deutlich gesprochen. Wer sich ständig beklagt, dass er sich selbst nicht vergeben kann, erhofft sich davon oft tröstende oder schmeichelnde Worte von anderen und versucht damit den Schmerz zu betäuben, den sein Selbstwertgefühl durch Schuld erlitten hat. Die Sätze greifen tief. Tilgung der Sünde kann nur von höchster und letzter Instanz geschehen und geschieht durch Vergebung gleich auslöschen. Und das ist die Bibel deutlich. Sie sagt, er versenkt die Sünde im Meer, wo es am tiefsten ist. Ich tilge deine Sünde wie den Nebel, der vergeht. Und ich will der Sünde nicht mehr gedenken. Nicht ständig wieder hervorholen. Es gibt da den bekannten Satz, also das mit dem Sünde versenken im Meer, wo es am tiefsten ist, dass die Holländerin Corrie ten Boom ja den Satz gesagt hat und macht noch das Schild hin, Fischen verboten. Also dann nicht selber wieder hochholen. Das Lebenswort, das einen Menschen aus einer Schuldverstrickung herausholen kann, ist nichts anderes als das Wort von der Vergebung. Das ist doch das, was Jesus, ich hätte gesagt, fast am laufenden Band, damals durchgeführt hat. Ich sag, und da waren auch nicht ständig von Jesus jetzt Bußzeremonien erwartet. Der kann also dem Gichtbrüchigen sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr habt ihr in der Geschichte, wie sie berichtet ist, an irgendeiner Stelle eine Bußübung oder Leistung oder ein Wimmern oder Jammern oder irgendwas von dem Betreffenden gelesen oder gemerkt? Ich war mit dieser Vollmacht, konnte Jesus den Menschen sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Weil er im Auftrag seines Vaters handelte. und wusste, er ist diese Instanz, er kann das. Das haben die anderen ja auch gemerkt, nur wollten sie es nicht akzeptieren. Ja, wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Das haben die Schriftgelehrten gewusst. Und wenn sie das akzeptiert hätten, dann hätten sie ja gemerkt, da spricht ja selbst Gott zu ihnen, durch Jesus. Also Vergebung, das ist das Lebenswort. Tilgung der Sünde. Und dann die Bitte um das reine Herz, das kommt zur Bitte um Gnade dazu. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Merken wir, wie der David an der Stelle weiß, da liegt, ich sage es mal so, der Hase im Pfeffer. Da, dieses im Kern verdorbene Herz, das ist der innerste Kern des Menschen. Nicht so ein paar Außenbereiche, nicht wahr, die man da und dort ein bisschen Kosmetik und so weiter dahin bügeln kann. Nein, da drin sitzt es. Deshalb schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen oder gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nicht wahr, dieses Bitte um das reine Herz, ständig verbunden mit der Bitte um Gnade. Lass deine Zuwendung geschehen in mein Leben hinein. David, und das ist also, ich möchte sagen, ganz und gar neutestamentlich. David bittet um Erneuerung in der Zentrale seines Lebens. Um eine Besetzung, um eine Neubesetzung seiner Lebenszentrale durch den Geist Gottes. Ja, gibt es was Neutestamentlicheres? Ein letzter Punkt. Bitte um Gnade war Punkt 2. Jetzt gibt es da und dort Leute, wenn sie diesen Psalm lesen, dass Gedanken aufkommen, weiß ich. Dass Gedanken aufkommen, der David. Kaum hat er jetzt um Gnade gebeten und um das reine Herz. Kaum hat er sich so in die Abhängigkeit von Gott hineingegeben, wie es tiefer gar nicht mehr gehen kann und entschiedener. Jetzt fängt er schon an, entschuldigt, ich sage es ganz derb, das Maul aufzureißen. Hat er, soll er seinen Mund halten? Soll sich doch verkriechen? Was will denn der jetzt vor die Leute hinstehen? Merkt ihr, wie da der Pharisäer spricht? Wollten wir so jetzt daherkommen? Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Nicht, er soll den Mund halten. Hat doch nichts mehr zu sagen. Wirklich? Doch jetzt erst recht. Aus der Bitte um die Gnade, und das ist jetzt der dritte Punkt, kommt der Entschluss zu neuem Gehorsam. Da haben wir wieder das Stichwort von heute Morgen. Der Entschluss zu neuem Gehorsam. Er sagt seinem Gott, also ich will in Zukunft die Finger davon lassen von dem Verkehrten und Bösen und von den Fehltritten und all dem, was ich da falsch gemacht habe. Und will das auch anderen sagen. Lass doch bitte die Finger davon. Ich will die Sünder, die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Jetzt ist er von einer lähmenden Last befreit. Psalm 32. Ich war verschmachtet in die Gebeine. Ich bin zu nichts mehr fähig. Ich gehe zugrunde. Jetzt ist er von der lähmenden Last befreit, von dem Schmutz, der lähmt, und jetzt kann er frei auftreten. Verkündigen, anderen das Evangelium verkündigen, heißt doch nicht, sich selber als perfekt präsentieren müssen. Das geht doch gar nicht. Da können wir alle einpacken. Das Zeugnis anderen gegenüber, gerade aufgrund des Erlebens einer, sage ich, solchen Buße, ist eine Frucht der Buße. Seht zu, dass ihr rechtschaffene Früchte der Buße bringt, sagt sogar schon der Täufer seinen Zuhörern. Und dieses Lehren dürfen wir jetzt nicht als Zeigefingerstil da so, Dann sagt man auf die anderen zeigt, du Sünder, du musst dich auch bekehren. Und da sagt man ja nicht wahr, wenn man mit dem Zeigefinger oder mit zwei, mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger auf die anderen zeigt, dann sind es immer noch drei Finger, die auf einen selber zeigen. Dieser Stil ist es nicht. Nicht auf die anderen zeigen und die anderen sozusagen zusammen donnern. Nein, es ist geradezu eine Verpflichtung, dass einer, der Begnadigung bei seinem Gott erlebt und erfahren hat, andere auf den Weg des Lebens weist. Es hat einen Satz gegeben oder ein Wort oder ein Bild oder einen Vergleich, je nachdem. In der Wüste zu wissen, wo es Wasser gibt. Ah ja, doch, das können wir jetzt in diesen Tagen ja gut begreifen, nachvollziehen, nicht wahr? Letztes Jahr hatten wir eine Jahrhundertflut und dieses Jahr eine Jahrhunderthitze. Die meisten verstehen das gar nicht, dass das auch eine Sprache Gottes ist. Also in der Wüste wissen, wo Wasser ist und das anderen nicht sagen, einem Verdurstenden nicht sagen, das ist ein Verbrechen. David hat gemerkt, wo es in der Wüste Wasser gibt und das sagt er jetzt anderen. Entschluss zu neuem Gehorsam, zum Zeugnis, es anderen zu sagen und ein Entschluss zum Opfer. Jetzt sind wir wieder heute Morgen beim letzten Punkt. Gehorsam war der erste Punkt heute Morgen und Opfer war der letzte Punkt, Opfer bringen. Warum bringt denn jetzt der David plötzlich die Geschichte mit den Schlachtopfern? Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Ja, will er denn damit Gott korrigieren? Will er denn damit sagen, die ganze Geschichte mit dem Opferdienst ist eigentlich hinfällig. Lass doch die Finger davon. Nein, das wäre wieder falsch. Aber weil David an dieser Stelle diese Tiefenschau hat, dringt er weiter vor und sagt, die Sache mit den Opfer, mit dem Opferkult, mit den Tieropfern und dem allem, das wird er dann im Hebräerbrief sehr deutlich erklärt, das ist ja eigentlich Gott nicht das, was du willst. Du willst, wenn du von Opfer sprichst, mich. Mich. Das ist das, was David einbringen will. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Zu der Erkenntnis kommt David. Und dieses geängstete Herz heißt nicht winseln. Ich sag's noch einmal so. Kriechen. Und sozusagen in dauernder weinerlicher Bußhaltung was über den Erdboden kriechen. Absolut nicht. Das heißt es nicht. Sondern David will sagen, das Opfer, das ich bringe, ist der Verzicht auf mich selber. Ja, ich sag's mal modern, auf Selbstverwirklichung. Der Verzicht auf Selbstverwirklichung. Und gerade darin, wo einer verzichtet, das sagt ja Jesus ganz deutlich, sich selber zu verwirklichen, findet er zu sich selber. Durch Jesus. Da erfüllt sich sein Leben. Und das ist das Opfer, das Gott freut. Die Sache mit dem geängsteten Geist, geängstetes, zerschlagenes Herz, das ist das, was ich eingangs bezeichnet habe mit der hohen Buße. Das ist die Buße der Gläubigen. Aber bitte richtig verstanden. Das ist die Haltung, ich zitiere nochmal ein Wort von heute Morgen, wo einer die Abhängigkeit von Gott als Glück bezeichnet. Das ist es. Diese Art von Buße ist nur durchzuführen, eben als Dauerantwort auf den großen, gnädigen, barmherzigen Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Eine Gesinnung, die mit einer grundlegenden Umsinnung begonnen hat und zu einer grundlegenden Umwandlung führt. Geschwister, da sind wir alle noch nicht am Ziel. Da sind wir alle noch unterwegs. Nun lasst uns beten. Herr, dein Wort ist wahr. Dein Wort greift tief. Dein Wort deckt auf. Aber dein Wort tröstet auch. Zeigt uns immer wieder neu dich in deiner großen Barmherzigkeit, in deinem Erbarmen, in deiner großartigen Zuwendung zu uns Menschen, die wir ohne dich wirklich hoffnungslos sein müssten. Aber hab Dank, dass du gerade den Sünder rufst, zur Umkehr bringst und dass Buße zu der Freude bringt, die bleibt. Wir wollen dir dafür von Herzen danken. Amen.